Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ich komme gerne zu euch. Heute war ein schöner Tag. Aber ich muss euch gestehen, bei euch ist es warm. Eine warme Gemeinde, ehrliche Gemeinde. Ihr sagt, was ihr auf dem Herzen habt. Und ich freue mich immer wieder, dass wir diese Gemeinschaft zusammen haben können. Ich möchte den Herrn bitten, dass er mit seinem Heiligen Geist anwesend ist, dass er unser Herzen berührt. Ich glaube, es ist das Interesse eines jeden Einzelnen, dass wir hier gekommen sind, um erbaut zu werden am inwendigen Menschen. Und ich denke, das brauchen wir heute mehr als je. Das Wort, das wir im Gottesdienst hören, ist für unser Leben ganz wichtig. Ganz wichtig deswegen, weil wir vorbereitet werden für eine persönliche Begegnung mit unserem Heiland Jesus Christus. Und Jesus Christus soll der Herr in unserem Leben sein. Anders geht es nicht. Gott möge uns auch heute durch seinen Heiligen Geist segnen, unsere Herzen öffnen, das Wort, das vielleicht nicht vollkommen weitergegeben ist, aber dass unsere Herzen es aufnehmen und dass der Geist diese Frucht in uns begießen kann. Ich lade euch ein, mit mir eure Bibeln zu öffnen. Ich will über ein Thema sprechen, über einen Textabschnitt aus 1 Könige 17, 1 bis 7. 1 Könige 17, 1 bis 7. Und es sprach Elia, wird dies bitter auf den Bergen Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Und das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, gehe weg von hinnen, wende dich gegen morgen und verbirg dich am Bach Krit, der gegen den Jordan fließt. Und es soll vom Bach trinken und ich werde den Raben geboten, dass sie dich des Daseels versorgen werden. Er aber ging hin, tat nach dem Wort des Herrn und ging weg und setzte sich an dem Bach Krit, der gegen den Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm das Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank von dem Bach. Und es geschah nach etlicher Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. So beginnt die Geschichte von Elia. Kurz und bündig, ohne spektakuläre Aufwände. Hier sehen wir, erkennen wir Elia, wie er als Mensch eigentlich ist. Wie er lebt, wie er glaubt, seine Herkunft, wie er handelt, seine Berufung und sein Beruf. Eigentlich alles erfahren wir hier in diesen kurzen Texten von Elia. In den vorangehenden Kapiteln 15 und 16 und vorher erkennen wir, da wird viel geschrieben von Götzendienst, von Götteranbetung, von okkulten Dingen, die damals unter dem Volk Israel waren, wo Ahab der König war. Baal, Astarte, Asherah-Bilder, wo immer das war, die Leute, die klammerten sich an diese Götzendiener. Und da heißt es plötzlich in diesem Wirrwarr, in dieser Abgötterei, in dieser Verkommenheit des Volkes Israel, und Gott sprach. Und Gott sprach zu Elia. Und Elia hörte die Stimme Gottes. Das bedeutet, seine Ohren waren geschult auf das Hören und Reden mit seinem Gott. Horoskope damals. Heute sind sie ungefährlich, diese okkulten Praktiken. Die Frage, die stelle ich mir, es sind so Kleinigkeiten und so in unserer Sicht vielleicht harmlos, aber sie haben eine große Wirkung. Ein Zitat sagt, Esoterik und Okkultismus boomen. Die Beschäftigung mit Aberglaube, Spiritismus und ähnlichen Phänomenen steht für viele moderne Menschen auf der Tagesordnung. Wir erhalten ja diese Horoskope auch in der Zeitung und überall, wo du sie nur finden möchtest, findest du sie. Und die Leute sind so scharf, aus welchem Monat bist du, welche Sterne hast du und so weiter. Also irgendwie habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Wie sind diese Dinge zu bewerten? Sind sie nur harmlose Zeitvertreib oder sind sie doch gefährlich? Und wir fragen uns, wir stellen uns die Frage bei uns, könnte es sein, dass auch wir unwissend so einem kleinen Götzen dienen oder ihn beherbergen in unseren Reihen? Viele beten den Erfolg an, der Mammon, das Geld. Ein jedes bestrebt, etwas zu sein, nach Karriere zu machen, hochzusteigen. Sehr viele sind in der Familie untergegangen, haben für Gott keine Zeit mehr. Sie drehen sich im Kreis bei sich selbst. Alles, wovor du mehr Zeit hast und gebrauchst, in der Woche oder auch irgendwann, das ist ein Götze. Jemand hat mir gesagt, ja, mit meinem Auto verbringe ich so viel Zeit, dass ich es sauber mache und alles. Das heißt so, seine Zeit, die war dem Auto gewidmet und der Familie oder ein Götze. Und in dieser Zeit des Abfalls lebte Prophet Elia dort in Israel. Und dann kommt der Ruf an Elia und sagt, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe da komme der große Tag des Herrn. Ehe da kommt die Ernüchterung für das Volk Israel. Wer war eigentlich Elia? Was bedeutet sein Name? Haben wir uns Gedanken gemacht? In Israel gab es keinen Namen, der nicht einen biblischen Grund oder Hintergrund hätte. Elia heißt Jahwe, ist Gott. Oder der Herr ist meine Stärke. Der Name Israel war immer mit dem Namen des Schöpfers, des Gottes Israels verbunden. Alle Namen, beinahe alle Namen. Am Anfang oder am Ende waren die zwei Buchstaben El. Elohim, Emmanuel. Elisa, Eliezer, noch Namen? Namen?
Ja,
Eli. Ja, ja. Gabriel, ja. Auch da sind manche Namen so, oder Samuel. Auch sind alle Namen, die einen Hintergrund hatten. Das waren aber nicht die Kinder, die sich diese Namen gegeben haben. Da waren die Eltern dahinter. Und wenn wir heute vielleicht Namen haben, die geläufig sind, ich denke nur, ein Bericht sagte so, in den 30er Jahren waren die Namen Adolf. Ja, und in der DDR war der Name Erich. Ja, das waren die geläufigen Namen. Elia stammt vom Gebirge Gilead östlich des Jordans. Dieses Gebiet war durch viele Wälder, Heilkräuter und dem ganzen Weideland berühmt. Tisbe war ein kleines Gebirgsdorf, abgelegen und ohne große Bedeutung. Und in diesem abgelegenen Gebirgsdorf stand Elia vor Gott Israels. Da war einer in dieser Abgelegenheit und hatte die Verbindung mit Gott nicht abgebrochen. Aber vor Gott steht keiner in eigener Macht oder wer sich selbst erwählt hat oder selbst bestimmt hat, nicht mit seinem eigenen Ich, sondern wer vor Gott stehen will, der muss in der Kraft dessen stehen, der ihn berufen hat. Wer vor ihm stehen will, muss zuerst im Staub gekniet haben, vor Gott sich gebeugt haben, mit Gott Zwiesprache gehabt haben und mit Gott in enger Verbindung stehen. Wie oft mag sich Elia in den Bergen Gilead, auf einsamen Straßen oder in Wäldern mit Gott begegnet haben, mit Gott Zwiesprache gehalten haben. Bis er die Worte gehört hatte, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Eine Vollmacht, die er von Gott eigentlich erhalten hat. Er wusste doch, dass dieses kaltblütige Monarch Ahab, der eigentlich eine Marionette in der Hand seiner Frau war, Isabels, der war unberechenbar. Aber 6 Worte aus dem ersten Vers des biblischen Berichters sagen die Vollmacht, die Gott Elia gegeben hatte und welcher Vollmacht er gesprochen hatte. Nur 6 Worte. Der Herr, vor dem ich stehe. Können wir das auch sagen? Der Herr, vor dem ich stehe, der Herr allein. Wer vor Gott steht, sieht sich zunächst selbst im Lichte Gottes. Er sieht sich in seiner ganzen Unwürdigkeit. Wer vor Gott erscheint, erkennt sich in seiner Sündhaftigkeit. Ich denke an den Propheten Jesaja. In Jesaja 6 wird berichtet dort, und Jesaja sah den Hohen und Erhabenen, und da waren die Engel und riefen einer dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und was sagte Jesaja? Wehe mir, ich vergehe. Wer kann bestehen vor dieser Heiligkeit? Und er wurde berufen. Er wurde berufen, indem er mit der Kohle vom Altar seine Lippen berührt wurden. Erst dann war er bereit, um zu sagen, hier bin ich, sende mich. Der Prophet, Paulus, der sagte auch, ich elender Mensch, wer wird mir erlösen vom Leibe dieses Todes? Und an anderer Stelle schreibt er auch, das Gute, das ich tun möchte, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne euch wenig oder mehr, aber ich habe manchmal Probleme, ich möchte etwas Gutes, soll etwas Gutes sein und ich schaffe es nicht. Aber der Apostel Paulus, der wusste auch um die Liebe Gottes, um die Liebe Gottes, die so unendlich ist. Wer vor Gott steht, kann nicht anderes als immer wieder dankbar sein für das, was Gott ihm gegeben hat. Und ich denke an den Schreiber Spörgen, der sagt so, es ist mir eine Ehre, ein Vorrecht, dass du mir erlaubt hast, für dich zu arbeiten. Also er ist nicht in seinem eigenen Werk, nicht nach eigener Erwählung, sondern in der Kraft dessen, der ihn berufen hat. Wer im Auftrag Gottes vor seinen Mitmenschen oder der Welt steht, soll, muss zuerst gelegen sein, in der Stille, in der Begegnung mit unserem Heiland, Jesus Christus. Dort ist eigentlich die Kraftquelle. Wir verstehen das oft nicht. Wenn wir beten zu Gott in einer gewissen Situation, da haben wir Gottes Arm bewegt. Und da ist die Kraft eigentlich. Ehe die Apostel zu Pfingsten in der Kraft des Heiligen Geistes sprechen konnten, waren sie zuerst in Vereinbarung zusammengestanden, vereint sich, ihre Sünden bekannt einer dem anderen gegenüber und sich gedemütigt. Und erst dann konnte die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommen. Wird uns nur deutlich, weshalb uns Satan immer die Zeit rauben will, die stille Zeit, die wir eigentlich zum Gebet brauchen. Kommt immer etwas davor oder ein Telefonat oder irgendein. Jeder hat seine Erfahrung gemacht. Der Widersacher weiß genau, dass er wenig Zeit hat. Und wir haben heute in der Lektion gelernt, wie sehr er drauf ist. In der Vergangenheit war er da und er verfolgt seinen Plan mit präziser Strategie, auch in unseren Zeiten, uns die Zeit zu rauben, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott nicht haben können. Aus dem Stehen vor Gott erwuchs dem Elia die Gewissheit, dass Gott hinter ihm steht. Selbst dann, wenn er ganz allein vor dem König oder das Volk treten musste. Gott ist da. Ich stehe nicht in eigener Kraft da. Gott ist da. Lass dich erfüllen von dieser Gewissheit, dass du in deinem Glaubensleben Zeugnis gibst, dass Gott da ist. Er gibt dir die Kraft zu allem Guten. Der Herr steht hinter dir, wenn du eine Aufgabe gehst. Ich denke an das Zitat, wo er sagt, ich habe ja auch gesprochen von, wir gehen hinaus, um so manche Missionsarbeit zu berichten, zu machen. Lehrer Weiz sagt, Gott wird seinen Engel vor dir hinschicken und die Herzen vorbereiten, mit dem du in Berührung kommen wirst. Interessante Gedanken. Ich kann mich erinnern, wir waren mit dem Josef im 99er in Windisch-Eschenbach beim Maranatha-Seminar. Da sind sie hinausgegangen, von Haus zu Haus und so. Da waren wir einmal zu einer Frau gekommen und die hat das Evangelium gehört. Und die Schwester Naumann, die war damals bei uns, und die hat gesagt, dürfen wir für sie beten, mit ihnen beten? Ja. Und sie betet und die Frau, die in Tränen laufen ihr. Sie war so gerührt. So etwas habe ich noch nie gehört. Auf der Straße, einfach so. Elia stand vor dem Herrn. Sein ganzes Leben war ein Lauschen auf Gottes Stimme. Jesus sagt all seinen Nachfolgern, Johannes 10, Vers 27, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist ein Prinzip, das wir eigentlich erkennen müssen. Wo stehen wir am liebsten? Kennen wir Jesus, den guten Hirten? Sind wir ihm nachgefolgt? Haben wir uns ihm übergeben? Er möchte nur das Gute für uns. Jesus sagt in Johannes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch ihn. Er ist die Tür in die Schafstall. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen sein. Ich sage es denen. Da steht der Mann Gottes mitten unter den götzendienerischen Menschen. Er steht vor dem König Ahab und tut seinen Mund auf, im Auftrag Gottes. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Er war kein Mensch, der nur fromm schien und vorgab, Gott zu dienen. Elia war ein Mann Gottes, nach dem Herzen Gottes. In Jakobus, wird uns berichtet, Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein Mensch, so wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen soll, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Ein Mensch wie du und ich, dieselben Voraussetzungen hat, jeder von uns, in der Kraft Elia weiterzugehen. Und Gott gab die Zustimmung zu diesem Gebet, das der Prophet getan hatte. Auf dieses Amen, auf dieses Ja, das Gott ihm gegeben hat, gründete eigentlich Elia seine ganze Kraft. In seiner Kraft ging er vorwärts. Das ganze Israel schien den Kopf zu schütteln und die Drohungen, die er gemacht hat, eigentlich zu verlachen. Hier so die saftigen Wiesen und das schöne Land, das grüne Land, soll es Dürre sein. Dürre, wo heute so viele Quellen sind. Könnte es sein, dass trotz reichlich vorhandenem Lebenswasser und viel Licht aus seinem Wort wir in Zeiten der Dürre leben? Das müsste ich mich immer wieder fragen. Elia hat Gott beim Wort genommen. Er hat gewusst, Gott steht hinter ihm. Er ist bei mir. Was ging ihn eigentlich der Schein des ganzen Volkes an? Bei ihm war es fester Bestandteil. Gott ist da. er ist für uns da. Er möchte, dass wir an ihm bleiben. Vers 2 und 4 haben wir gelesen, und das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, gehe weg von hinnen und wende dich gegen morgen und verbirg dich am Bach Krit, der gegen den Jordan fließt. Vers 4. Und du sollst vom Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich da selbst versorgen sollen. Eine Verheißung, die vielleicht unbegreiflich für uns heute ist. Aber Gott hat es getan. Zu der Zeit Elia starben sogar die Pflanzen, die Bäume, das Vieh schlich sich über die Weiden. Oft sehen wir ja, wie es in Afrika ist, nur Staub, nur alles rot, dürr. Und die Tiere, die sind, dass sie der Wind umweht. Und in dieser Zeit sagt der Prophet Elia seine Verheißung. Und wir können uns fragen, wo war eigentlich Elia, dass er diese Voraussagen für das Volk Israel gemacht hatte? Elia war genau da, wo die anderen Menschen auch waren. Gott hat mit Elia keine Ausnahme gemacht. Wenn Gott dich in eine Trübsal reinführt, so wird er auch die Lösung für dich finden. Wir müssen dieses Vertrauen haben in die Führung Gottes. Wie wird die innere Seele Elia ausgesehen haben, da er mit dem Elend vor dem Elend stand? Elia aber bleibt standhaft. Er wusste, Gott ist mit mir. Besucht uns Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit auch heute noch? Spüren wir manchmal, dass Gott da ist? Der treue Zeuge sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er möchte unseren Glauben stärken. Aber die Tür, die hat keine Klingen von draußen, nur von innen. Und die muss ich aufmachen. Ich muss dem Herrn erlauben, dass er zu mir eintritt. Wenn Gott uns irgendwie zu verstehen gibt, dass er uns kennt und liebt, dann werden die Schultern wieder stark und wir kriegen Mut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also manchmal in manchen Situationen haben wir gebetet um eine Lösung. Gott hört nicht. Und da auf einmal öffnet sich die Tür. Und da kriegst du Mut, da hast du wieder Kraft. Vielleicht erheben sich die Fragen, und es ist berechtigt, dass wir uns Fragen stellen, ob der Herr seinen Kindern auch heute den richtigen Weg zeigt, den sie gehen sollen, auf wen sie gehen sollen und wie er sie führt, leitet. In Jesaja 30, Vers 21 sagt der Prophet damals zum Volk Israel, und deine Ohren werden hinter dir her die Worte sagen hören, das ist der Weg und den gehe, sondern weder zur Rechten noch zur Linken ist. Ein einziger Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auf diesem Weg, der eine ist, müssen wir gehen. Wir müssen die Stimme des Herrn erkennen und kennen. Dieses Hören geschieht nicht mit hörbaren Stimme, aber vielleicht in manchen Situationen werden manche Wege verschlossen, dass wir keinen Ausweg sehen. Da sehen wir, es ist Gottes Wille, dass wir den Weg nicht beschreiten. Jeder Weg, den der Herr uns zeigt, hat auch seine Verheißung. Der Herr, der den Weg gewiesen hat, der sagt, ich bin der Weg. Ich will mit euch gehen. Ich will euch beistehen. Gott braucht Menschen, die ein Glaubenswagnis eingehen, so wie auch der Prophet Elia. Wie es der Prophet Elia machte, wie es Petrus machte, als sie zum Fischzug waren, hat Jesus zu ihm gesagt, werfe die Netze aus und geht und macht einen großen Fang. Und Petrus war überrascht, wie sehr Gott sie gesegnet hatte. Gott wird die Verheißungen, die er seinen Kindern gegeben hat, auch heute noch an dir und an mir erfüllen. In 1. Könige 17, 5 bis 6 zeigen uns die Worte, die Elia damals sprach, und er drückte seinen Gehorsam aus. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und ging weg und setzte sich am Bach Krit, der gegen den Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm das Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank vom Bach. Das war die Verheißung und Gott hat diese Verheißung auch wahr gemacht. Nun war Elia in seiner neuen Umgebung, in seiner neuen Heimat. Tiefe Stille umgaben ihn, kein Lärm, kein Geräusch, nur die Vögel zwitscherten, sangen, keine menschlichen Spuren da, Menschenseelen allein dort in der Einsamkeit. Und da stand Elia nach dem Willen Gottes. Da war Elia sein Zuhause, sein neues Zuhause, können wir sagen, nach Gottes Willen. Die Frage ist, bin ich, bist du ein Jünger Jesu? Kennst du die Stimme Gottes? Bist du seiner Stimme gehorsam? Gehorsam, wie es Elia war? Elia und noch viele anderen. Vielleicht denken wir an Philippus. Philippus, der vom Geist Gottes geführt wurde und sagt, geh in die Wüste, dort ist ein Wagen, ein Hochbeamter, der fährt von Jerusalem nach Äthiopien, halte dich an den Wagen. Und Philippus, was macht er? Er geht. Er nach dem Willen Gottes. Wären wir bereit, das gemütliche Zuhause zu verlassen, wenn Gott heute zu uns sprechen würde, verlass dein Zuhause. Geh in die Einsamkeit. Gott wird es vielleicht heute nicht so meinen, aber die Frage stelle ich mir. Der Himmel war sein Dach bei Elia. Felsenring zum ihn waren seine Wände. Die Steine, der Stuhl, das Moos, das Gras waren sein Bett. Kein Handy, kein Kopfhörer, kein Geräusch, nichts. Allein. Als Zerstreuung die krächzenden Krähen oder die Vögel. So oft ihn die Einsamkeit erdrücken wollte, sagte er sich, ich bin da, weil Gott mich hier gesandt hat. Er war in seinem Auftrag. Elia hat den Auftrag Gottes zugestimmt, ohne zu murren. Und der Psalmist David, er sagt auch diesen Gedanken, Psalm 86, 11, weise mir, Herr, den Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das war ein Anliegen von dem Psalmisten David. Er ist auch manche Irrwege gegangen und bis zum Schluss hat er gesagt, weise du mir den Weg. Und er sagt auch du, schaffe du Gott in mir ein reines Herz. Also er konnte nicht, er hat vielleicht persönliche Versuche gemacht, ist gescheitert, so wie auch wir manchmal. Aber dieses Wissen, dass Gott da ist, gab ihm Trost und Hoffnung und das ein ganzes Jahr hindurch. Ein ganzes Jahr Einsamkeit. Die Frage habe ich mir gestellt, wie lange würde ich aushalten? Eine Woche, einen Tag oder ich weiß nicht, aber ein ganzes Jahr. Vielleicht diese Abenteuerlustige, diese Reiselustige, die unternehmen so manche Reisen. Vielleicht die haben mehr Geduld, ich weiß es nicht. Ja. Aber was soll man schon den ganzen lieben Tag allein dort in der Einsamkeit tun? Einöde, rechts und links, gar nichts. Allein. Jeden Tag dasselbe. Jede Nacht dasselbe. Von Elia wird berichtet, dass seine Tage ausgefüllt waren durch das Hören und Reden mit Gott. Eine Zwiesprache mit seinem Gott. Das leiseste Anklopfen Gottes konnte er in dieser Stille viel besser hören, wie im Geräusch des Alltags. Das können auch wir manchmal feststellen. Die Frage ist an mich, wie oft suchen wir die Stille tagsüber. In der Früh machen wir unsere Andacht, Abend unsere Andacht, aber tagsüber nehmen wir uns Zeit, stille zu sein. Oder denken wir nur an Daniel, als ihm geboten wurde, er darf nicht mehr beten, allein zum König nur. Was tut er? Macht das Fenster auf und betet zu seinem Gott, egal was da passiert. Jesaja 30, Vers 15, denn so spricht der Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrt und stille blieb, so würde ich euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen, würde ich stark werden. Und da schließt sie mit dem Gedanken, aber ihr wollt nicht. Wollen auch wir nicht die Stille mit Gott erleben? Er hat eine sichere Stütze auf seiner Seite. Gott ist neben mir, sagt der Prophet Elia. Der Herr selbst, denn er hat mir dieses Ziel gegeben, es zu gehen, und auf sein Wort bin ich hingegangen. Und der Psalmist, der sagt im 139, im Psalm, Vers 5 und 6, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie wunderbar Gott einen führt und leitet. In dem lebendigen Tal hört man so oft Gedanken bei euch, wie Gott eingreift im Alltag. Kleine und große Erfahrungen. Der liebe Gott wird auch mit dir und mit mir sein. Solltest du allein sein, vielleicht auf dem Krankenbett, einsam oder verlassen, oder bist du allein in der Familie, vielleicht gemieden oder verstoßen. Gott ist da. Er hat dir versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie lange noch Elia noch in dieser Abgeschiedenheit bleiben sollte, überließ er eigentlich Gott. Bis zur Stunde hat ihm noch nichts gemangelt. Die Raben hatten ihn versorgt. Wasser war da. So lange hat ihn Gott versorgt und nun sollte er ihn verlassen. Die Not war groß, das Wasser nahm immer ab und ab. Er sah mit offenen Augen, der Bach wird immer kleiner und kleiner. Und was tut der Mensch ohne Wasser? Das ist schwierig. Wie geht es nun weiter, wird er sich gefragt haben. Die Versuchung war nah, den Herrn zu verlassen, aufzugeben. So sind wir auch geneigt manchmal, wenn wir in einen Punkt geraten, wo es uns nicht so scheint, dass es in unser System passt, aufgeben und fertig. Hat Gott seinen Diener vergessen? Mit dem Sinken des Wassers schien auch sein Glauben zu schwinden, sein Glauben auszutrocknen. Doch Elia war fest im Glauben. Er hat sich an die Verheißung Gottes festgeklammert. In seiner Hand hat er das erfolgreiche Rezept und mit ihm ist er vorwärts gegangen bis jetzt. Der Herr, unsere Gerechtigkeit, das Wort, das hatte er als Stütze. Gleich Elia in seiner Ungewissheit und Fragen steht das Volk Gottes heute in den letzten Tagen. Wie wird es weitergehen? Manche machen sich Gedanken, was werden wir tun, wenn wir nicht mehr haben, wenn wir hinausgehen müssen. Gott wird Sorge tragen. Gott hat es versprochen. Sind wir vorbereitet? Werden wir treu bleiben, wenn der Sturm ausbrechen wird in den letzten Tagen? Gott hat uns verheißen, dass uns nichts mangeln wird. Egal wie es auch sein wird. Gott hat die Raben zu Elia an den Bachkrieg gesandt, um ihm Essen zu versorgen. Er war ihm treu, bis er ihn mit einem anderen Auftrag erfüllt hat. Von jedem, der in Gerechtigkeit wandelt, gilt, das Brot wird ihm gegeben, sein Wasser ist ihm gewiss. Ob wir es wollen oder nicht. Einzig und allein müssen wir am Herrn bleiben. In Zeiten der Not werden sie nicht umkommen, sogar dann, wenn Hunger herrscht, hat der Herr verheißen, mit ihnen zu sein. Und Paulus schreibt an die Römer, Römer 8, Vers 32. Gott hat seinen eingeborenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns allen im Tode hingegeben. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Sollte er uns nicht alles geben, was wir Not haben? Und der treue Zeuge, der sagt, so einfach in Offenbarung 2, Vers 16, sei getreu bis an den Tod, so werde ich dir die Krone des ewigen Lebens schenken. Auf dies kommt es drauf an. Nicht auf einen guten Anfang, auf das Durchhalten bis zum Schluss. Ein Zitat: Ein Sturm ist in Anzug, und zwar ein furchtbarer Sturm. Sind wir vorbereitet, diesem Sturm zu begegnen? Wir brauchen nicht zu sagen, die Gefahr der letzten Tage werden bald über uns kommen. Wir sind schon da. Wir leben mittendrin. Wir benötigen jetzt das Schwert des Herrn, um fleischliche Verlangen, fleischliche Lüste und Leidenschaften bis aufs Blut zu bekämpfen. Heute, nicht morgen. Heute müssen wir uns wappnen für die Zeit der Krise. Und in 1. Petri 1, Vers 13 sagt der Apostel Petrus: Darum so begürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Nicht umsonst studieren wir auch in der Lektion die Offenbarung Jesu Christi. Nur dadurch, dass wir überwinden, wird Christus auch für uns dastehen, dass wir Überwinder werden. Und dann erst nur so werden wir die Krone des ewigen Lebens erhalten. Ein Zitat aus dem Propheten und Könige 439. Christen sollten sich auf das vorbereiten, was bald als unvorstellbar große Überraschung über die ganze Welt hereinbrechen wird. Sie sollten das Wort Gottes fleißig studieren und sich bemühen, ihr Leben nach seiner Weisung auszurichten. Die gewaltigen Entscheidungsfragen der Ewigkeit verlangen von uns etwas anderes als eine unwirkliche Religion, die nur aus Worten, aus Theorien, aus Formen besteht und die Wahrheit an den Rand drängt. Gott fordert eine Belebung, eine Erneuerung und das heute. Und das sagt er nicht dem anderen, das sage ich mir. Gott möchte mich erneuern und bekehren. Gleicht unsere Situation nicht oft eine innere Verfassung manchmal dem Aufenthalt an dem Bach Krit, wo alles versiegt, kein Wasser mehr da ist, Dürre? Wir erleben scheinbar Gleichgültigkeit und Hoffnungslosigkeit und Gott schweigt und unser Verstand stellt fest, der Bach wird von Tag zu Tag trockener, weniger, nicht so schwerer, als in einer dürren Umgebung zu leben, zu überleben. Aber auch Raben können wir wahrnehmen. Jetzt sucht Gott unser Vertrauen. Gott wird uns nicht alleine lassen. Hat Gott dich jemals allein gelassen, als du in Notsituationen warst? In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über den Flügel gebreitet, sagt der Psalmist. Kannst du Gott auch nur ein Versäumnis nachweisen, dass er dich vernachlässigt hätte? Ich denke nie. Ob es wahr ist oder nicht, aber wir können bestätigen, Gott war immer für uns da. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über den Flügel gebreitet? Ein Zitat: Wenn ich auf unsere Geschichte zurückblicke und dabei jede einzelne Stufe des Fortschritts bis zu unserem gegenwärtigen Stand verfolge, kann ich nur sagen, preist den Herrn. Wenn ich sehe, was der Herr gewirkt hat, bin ich von Staunen erfüllt, volles Vertrauen auf Christus als unseren Führer. Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir nicht vergessen, wie uns der Herr geführt hat bis in diesen Augenblick. Wenn wir nicht vergessen, der Lehre, die er uns gegeben hat, diesen Schatz, den wir haben im Wort Gottes. Es gilt, sein Wort als Speise aufzunehmen, für unser trockenes Herz, dass der Geist Gottes uns belebt wieder. Es kann sein, dass Gott spät antwortet, aber er wird nie zu spät antworten. Er kennt uns gut, er kennt auch unsere Nöte. Denken wir an Elia, er war ein Mensch wie wir in der Einsamkeit und er hat ein Gebet gesprochen und Gott erhörte sein Gebet. Möge Gott uns helfen, dass wir im Glauben stark werden, dass wir erkennen die Zeit, in der wir uns befinden. Der treue Zeuge sagt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir ihm treu bleiben bis zum Schluss, dass wir auch mit dem Apostel Paulus sagen können, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten und hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Möge Gott uns alle segnen, dass wir diesen echten und guten Kampf des Glaubens kämpfen und dass wir uns nicht täuschen und verführen lassen. Gott segne euch und uns alle. Amen. Großer Gott, unser Vater im Himmel, dir sei Ehre und Preis und Anbetung für das große Opfer auf Golgatha. Wir danken dir, dass wir im Namen Jesu zum Thron der Gnade treten dürfen. Wir danken dir, weil du uns aus der Welt herausgerufen hast, hast uns diesen lebendigen Glauben erkennen lassen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Sieger bist, dass du, Herr Jesus, uns durch manche Situationen führst, aber du bist bei uns. So wie du mit Elia warst, so hast du verheißen, mit deinem Volk zu sein, bis du kommen wirst in den Wolken des Himmels. So bereite du uns vor, dass wir würdig sind, vor dir zu stehen. Segne du diese Gemeinde in Neumarkt, segne du eine jede einzelne Seele. Wir bitten dich, Herr, für unsere Kranken, für diejenigen, Herr, die deine Hilfe brauchen. Gib du ihnen Genesung, gib du ihnen Heilung. Lass ihr Vertrauen auf dich setzen, dass sie nicht entmutigt werden. Segne du uns, Herr Jesus, in unserem Glaubenskampf, dass wir auf dich blicken und dass wir von dir unterwiesen werden. Dass deine Engel über uns wachen und dass wir neue Erfahrungen machen mit dir. Wir wollen dich bitten, Herr, segne du uns den Rest des Sabbattages und segne du uns den weiteren Lebenslauf, dass wir von dir geführt werden und dass wir dich als Führer und Leiter haben, dass wir dich, Herr Jesus, als unseren Erlöser und Heiland annehmen. Wir wollen dir danken, dass du uns gehört hast. Im Namen Jesu bitten wir es. Amen.